Hallo und herzlich willkommen bei Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. 169. Folge. Mein Name ist Manuel Kronast. Zu Beginn einige grundlegende Worte. Ich habe ein neues Mikrofon und eine neue Schnittsoftware. Es könnte sein, dass es vielleicht etwas anders klingt als sonst, aber ich hoffe doch, dass ich gut zu verstehen bin. Und ansonsten wird sich das sicher in den nächsten Folgen irgendwie einrenken. Und es ist eine Folge nach einer langen Sommerpause. Ich habe also ein bisschen gebraucht dafür. Aber gut, jetzt soll es losgehen. Wir sind in dieser Folge im Leben von Agatha Christie, immer noch im Dezember 1936. Und wir beginnen mit einem Feuerwerk. Das Feuerwerk hat nichts mit der Qualität des Podcasts oder mit dem Dezember 1936 zu tun, sondern mit dem Auftakt der Geschichte, um die es heute geht. Murder in the Mews. Das beginnt nämlich in der G-Fawkes-Nacht, also in der Nacht vom 5. auf den 6. November. Vielleicht 1935, vielleicht wann auch immer. Aber G-Fawkes-Nacht geht zurück auf einen Abend im Jahr 1605, als G-Fawkes und die anderen Mitglieder des Gunpowder Plot das englische Parlament in die Luft sprengen wollten. Das war ein katholischer Anschlag auf ein protestantisches Parlament. Die Verschwörer wurden erwischt, verhaftet, natürlich hingerichtet, und in der Erinnerung daran verfügte damals das Parlament, dass in der Folge jährlich an dieses Ereignis zu gedenken sei. Und das taten die Londoner ganz pflichtschuldig und tun es bis heute. Daraus wurde dann eine Art Silvester mit viel Feuerwerk und mit dem Verbrennen von G-Fawkes-Puppen. Poirot unterhält sich am Anfang der Geschichte mit Inspektor Chapp und fragt sich, ob die Feiernden denn eigentlich die Rettung des Parlaments feiern oder nicht im Grunde G-Fawkes hochleben lassen, dass er einen Anschlag auf das Parlament verüben wollte. Die Frage wird offen gelassen. Im 17. Jahrhundert war das eine Nacht der Hetze gegen Katholiken, im 19. Jahrhundert dann eine Nacht, in der soziale Proteste in Gewalt ausarteten, heute oder auch schon 1935 oder 36 war das ein ganz friedliches, wenn auch ziemlich spektakuläres Event. Aber so bemerkt es Chapp, es ist auch eine Nacht, in der ein tödlicher Schuss nicht auffällt, weil überall geknallt wird. Und so ist es dann auch in der Geschichte. Am nächsten Morgen werden Poirot und Chapp zu einem scheinbaren Selbstmord in genau die kleine Gasse gerufen, durch die sie in der Nacht zuvor eine Abkürzung genommen haben. Aber zunächst noch einmal einen kleinen Schritt zurück heraus aus der Geschichte. 1936 scheint Agatha Christie ein kleines Projekt gestartet zu haben. Insbesondere in den ersten Jahren ihrer Karriere hatte sie eine Menge Kurzgeschichten veröffentlicht und die brachte sie dann teilweise in Sammelbänden später noch einmal heraus. Das war damals ein kluges Unterfangen. Denn Kurzgeschichten sind schnell geschrieben, sie brachten schnelles Geld und sie vergrößerten vor allem ihren Bekanntheitsgrad ziemlich schnell. Sie ließen sich dann in Sammelbänden lukrativ zweitverwerten. Und nicht zuletzt erlaubten sie Experimente, und zwar im schnellen Takt. Wenn etwas nicht funktionierte, egal. Es hatte ja nicht viel Zeit gekostet, man konnte was anderes ausprobieren. Aber dass damals fast nichts bei Agatha Christie nicht funktionierte, das war natürlich noch viel besser. In den 1930ern wurden die Kurzgeschichten bei Agatha Christie dann sehr rar. Es ist ein Jahrzehnt der Romane und so bleibt es im Grunde bis zu ihrem Tod. Denn letztlich brachten Romane mehr Geld und mehr Ansehen. Sie fanden größere Beachtung bei den Kritikern, sie wurden viel länger nachgedruckt und, das ist ja auch nicht zu vernachlässigen, inhaltlich bieten Romane viel mehr Raum für Charakterisierungen, für komplizierte Plots und für die Themen, die Agatha Christie wichtig waren. The Murder of Roger Ackroyd oder Murder on the Orient Express wären als Kurzgeschichten in irgendwelchen Zeitschriften kaum denkbar. Und wenn, dann hätten sie viel geringere Wirkung erzielt und wären viel schneller in Vergessenheit geraten. Denn Zeitschriften, wie lange bewahrt man die auf? Doch dann plötzlich, 1936 und 1937, veröffentlicht Agatha Christie in relativ kurzer Zeit drei Geschichten in Zeitschriften. Geschichten aber, die deutlich länger als Kurzgeschichten sind, wenn auch deutlich kürzer als Romane. Letztlich sind das etwa 60 bis 100 Buchseiten. Im Englischen werden solche Geschichten als Novella bezeichnet. Das sollte man nicht mit der Gattung der Novelle verwechseln, wie sie in der deutschen Literatur bekannt ist, besonders aus dem 19. Jahrhundert, aber auch aus anderen Ländern. Eine Novelle ist eine literarische Form mit besonderen literarischen Mitteln. Eine Novella definiert sich, überspitzt gesagt, lediglich durch eine bestimmte Anzahl von Worten. Im ganz formalen Sinn ist sie ein Mittelding zwischen einer Kurzgeschichte und einem Roman, was aber dann natürlich inhaltlich besondere literarische Möglichkeiten gibt. Für Agatha Christie waren die Novellas 1936 und 1937 ein Novum. Das hatte sie früher noch nicht versucht. Schon im Frühjahr 1937 werden die drei Novellas dann gemeinsam mit der Kurzgeschichte Triangle at Rhodes im Sammelband Murder in the Muse veröffentlicht, benannt nach der Novella, um die es heute geht. Es kann also gut sein, dass Agatha Christie von Anfang an eine solche Sammlung geplant hat. Denn die drei Novellas und die Kurzgeschichte, die ich ja schon besprochen habe vor einigen Folgen, haben drei Dinge gemeinsam. Zunächst, sie sind durch die Bank hervorragend. Es sind, so wird später der Untertitel des Sammelbandes sein, Poirot Stories. Und alle vier haben Anklänge bei anderen Werken. Zum Teil werden Plot-Elemente recycelt, zum Teil sind es verlängerte Versionen von früher veröffentlichten Kurzgeschichten. Ist spannend. Agatha Christie scheint sich nochmal eingelesen zu haben in ihre früheren Werke und sich überlegt haben, wie würde ich das heute schreiben? Wie auch immer, an der Qualität ändert das gar nichts, sie sind alle vier ganz wunderbar. Die erste dieser Novellas erscheint im Dezember 1936 in der Zeitschrift Women's Journal, eben Murder in the Muse. Eigentlich eine ganz klassische Poirot-Erzählung mit Inspektor Chapp in London, ein klassisches Problem und eine nicht ganz so klassische Lösung. Obwohl, wer die ganz alten Kurzgeschichten mit Poirot kennt, dem wird ein Element bekannt vorkommen. Aber mehr sage ich an dieser Stelle nicht, das wäre ein Spoiler. Die Novella heißt Murder in the Muse. Muse ist kaum übersetzbar. Warum? Dazu komme ich gleich. Die erste deutsche Übersetzung in den 80ern titelte Poirot riecht den Braten. Auch ein netter Titel, der aber eigentlich auf jede Poirot-Geschichte passt, denn irgendwann wird von Poirot der Braten immer gerochen. Die aktuelle Übersetzung heißt dagegen Mord in den Bardsley Gardens Muse. Sie nimmt damit den kompletten Straßennamen auf und übersetzt nicht einfach Mord in den Muse. Wieso aber ist die Übersetzung von Muse ein Problem? Muse ist auch heute noch Bestandteil vieler englischer Straßennamen, sowie Lane oder Road, aber sie bezeichnet keine Straßenart, sondern eigentlich eine Häuserart. Wenn wir der englischen Wikipedia folgen, dann steht ganz am Anfang das französische Mouer, Mausern. Die Mews waren dann die Behausungen, in denen die Falken untergebracht waren, während sie mauserten. So gab es die Royal Mews, in denen die königlichen Falken während der Mauser untergebracht waren, um dann wieder für die Jagd zur Verfügung zu stehen. Und das galt dann natürlich analog auch für den Rest des Landadels. Dann aber im 19. Jahrhundert wanderte der Name. Damals entstanden viele Prunkstraßen in London mit Stadthäusern der britischen Oberschicht, Räumlichkeiten für die Familie und die Dienerschaft. Dahinter wurden, abgetrennt durch einen Garten, einen Hinterhof oder was auch immer, in einer zweiten Zeile an einer Parallelstraße Ställe errichtet für die Pferde und Kutschen. Nur es waren schon mehr als Ställe, das waren richtige Häuser. Im Erdgeschoss wohnten Pferde und Kutschen. Im ersten Stock wohnten dann die Kutscher mit ihren Familien. Diese Straßen nannte man Mews, obwohl eigentlich die Häuser gemeint waren. Es waren eben nicht mehr Behausungen für Falken während der Mauser, sondern Behausungen für Pferde, Kutschen und die dazugehörigen Angestellten. Diese Konstellation hatte übrigens den Vorteil, dass die empfindlichen Nasen der Oberschicht da so wenig wie möglich von dem Geruch mitbekamen, der mit Pferden ebenso verbunden ist. Dann kamen die Automobile und mit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verloren Kutschen rapide an Bedeutung. Manche Ställe in den Mews wurden zu Garagen für Luxuslimousinen und die Chauffeure wohnten mit ihren Familien darüber wie gehabt. Andere Häuser in den Mews wurden umgebaut zu schicken, kompakten Wohnungen für junge Menschen, die nicht ganz so viel Geld hatten, aber trotzdem in London wohnen wollten. Häufig waren das KünstlerInnen. In Murder in the Mews bewohnen Mrs. Allen und Miss Blenderleaf ein solches Haus. Beide sind junge Frauen, gerne in Gesellschaft. Mrs. Allen eher in der mittleren Oberschicht mit ihrem, ja, mit ihrem wichtigen Verlobten, Miss Blenderleaf eher in Künstlerkreisen. Aber nebenan leben Chauffeure mit ihren Familien, die in der Skifox-Nacht dann Feuerwerk für ihre Kinder in die Luft jagen. Ich finde, das verleiht der Geschichte ein interessantes Lokalkolorit. In Deutschland gibt es keine Mews, zumindest so viel ich weiß. Wenn man vom englischen Wikipedia-Artikel für Mews ins deutsche Wikipedia springt, dann kommt man zum Artikel von Marstall. Das ist aber eigentlich was ganz anderes. Marstall sind zwar auch Gebäude, in denen Pferde untergebracht sind, aber sie sind architektonisch und auch städtebaulich ganz anders. Eigene Gebäude, oft sehr prunkvoll und keine abgelegenen Nebenstraßen. Die Geschichte hat aber noch einen anderen reizvollen Anker in der Realität. 1928, im Jahr ihrer Scheidung, kurz bevor sie zum ersten Mal in den Nahen Osten aufbricht, kauft Agatha Christie ein Haus in Chelsea. 22 Creswell Place. Diese Straße hatte kurz zuvor noch Drayton Mews geheißen. Eine Parallelstraße zu den prunkvollen Drayton Garden. 22 Creswell Place war also ein Mews-Haus und eines der wenigen Häuser, das Agatha Christie nicht nur selbst bewohnte, sondern auch bis zu ihrem Tod behielt. Sie kaufte gerne Häuser. In den 30ern besaß sie 8 in London und anderswo. Viele davon baute sie um mit einer Menge an Liebe und Fantasie. Einige bewohnte sie zumindest zeitweise, andere vermietete sie oder sie verkaufte sie wieder. Heute gehört 22 Creswell Place nicht mehr der Familie. Es ist auch kein Museum, also man kann nicht reingehen. Aber an der Außenwand prangt eine blaue Plakette, die an Agatha Christie erinnert. Und die Straße ist in etwa noch so, wie sie damals in den 30ern gewesen sein muss. Abgelegen, ruhig, mit Kopfsteinpflaster. Wir sind in diesem Sommer in London gewesen und ich konnte Fotos machen. Siehe Kapitelbilder, ich hoffe, man kann das sehen. Besonders spannend fand ich, dass das Haus eben dem gleicht oder glich, wie es in Murder in the Mews beschrieben wird. Es scheint also tatsächlich ein reales Vorbild für diesen Tatort in der Novella gewesen zu sein. Im ersten Stock sieht man von außen 2 Zimmer, das eine kleiner, das andere durch einen Erker vergrößert, wie in Murder in the Mews. Natürlich muss es Unterschiede im Inneren gegeben haben. 22 Creswell Place war keine WG zweier junger Frauen, sondern wurde anfangs von 3 Personen bewohnt. Agatha Christie, ihrer Tochter Rosalind, wenn die nicht im Internat war, und von der Sekretärin und Freundin Carlo Fischer. Später kam dann noch Max dazu. 22 Creswell Place war auch für Agatha und Max ein besonderer Ort. Nachdem sie 1930 sich kennengelernt hatten und dann gemeinsam von der Ausgrabungsstätte Ur aus dem Mittleren Osten zurückgekehrt waren, danach lädt Agatha in London Max zum Frühstück ein, also alles ganz korrekt. Weil die beiden inzwischen einiges füreinander empfinden, aber an diesem Morgen offenbar furchtbar schüchtern sind, muss das ein seltsames, unbehagliches Frühstück gewesen sein. Aber auch eines, das letztlich dazu führt, dass Max wenig später in Agathas Elternhaus Ashfield in Devon vorbeischaut und dass er dort um ihre Hand anhält. Noch in diesem Jahr heiratet Agatha zum 2. Mal, was sie nicht für möglich gehalten hatte. 22 Creswell Place ist außerdem das erste Haus, in dem Agatha Christie ein eigenes Arbeitszimmer besitzt, also viele Jahre nachdem sie ihre Karriere begonnen hat. Dieses Arbeitszimmer wurde im 2. Stock ausgebaut, man kann das erkennen, das ist so ein quadratischer Erker mit mehreren Fenstern. Zuvor hat sie eben dort geschrieben, wo gerade ein Tisch frei gewesen ist. In der Küche, im Esszimmer, im Wohnzimmer, wo auch immer. In ihrer Autobiografie schildert sie etwas ausführlicher, wie sehr sie dieses Haus bezaubert hat. Sie hat es in eine Art Cottage umbauen lassen, unten mit einem großen Raum mit einer Tapete, die an einen Cottage-Garten erinnert, und Pferdeutensilien an der Wand. Oben dann ein Wohnzimmer mit Schlafsofa, ein Arbeitszimmer, eine winzige Küche und ein Bad und ganz oben dann eben das Arbeitszimmer. Also ein Ort, an dem sie gleichzeitig mitten im pulsierenden London ist und in der Nähe der Künstler-Community und es sie gleichzeitig an das Land erinnert, wie ein abgeschiedenes Cottage irgendwo in der Idylle. Ja, Chelsea ist damals ein Stadtteil, der noch von seiner Vergangenheit als Künstlerviertel zehrt. Oscar Wilde, Dante, Gabriel Rossetti und andere hatten dort im 19. Jahrhundert gewohnt. Also ganz passend für eine aufstrebende Schriftstellerin. Und ich finde es eine reizvolle Vorstellung, dass Agatha Christie dann an ihrem Schreibtisch sitzt und schreibt. Und Poirot und Chap, die gehen ja ganz zu Beginn der Geschichte durch eine Muse. Und so stelle ich mir vor, dass sie draußen vorbeischlendern, während sie oben von Agatha Christie beschrieben werden. Das ist natürlich nur eine Vorstellung von mir. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo diese Geschichte geschrieben worden ist. Vielleicht ist sie auch im Mittleren Osten geschrieben worden, weit ab von irgendwelchen News. Bei der Gelegenheit, als ich in diesem Sommer in London war, da folgte ich an einem Nachmittag einem sehr interessanten Buch. Tina Hodgkinsons Agatha Christie's London. Ganz neu, im Jahr 1926 erschienen. Hodgkinson nähert sich der Hauptstadt auf unterschiedlichen Wegen. Zunächst schildert sie, welche realen Orte in London für die Autorin eine Rolle gespielt haben. So auch 22 Creswell Place oder eben die anderen Orte, an denen sie gewohnt hat, an denen sie eingekauft hat, an denen sie Freunde getroffen hat oder wo der Detection Club angesiedelt war. Dann geht sie Werk für Werk der Autorin durch und identifiziert darin auch Straßen, Geschäfte, Hotels in London, die genannt werden, sofern sie sich identifizieren lassen, zum Beispiel das Hotel Ritz, was ja bei Agatha Christie in den meisten Fällen verkleidet als Hotel Blitz erscheint. Und ganz zum Schluss des Buches gibt es dann noch eine 2- bis 3-stündige Tour durch Agatha Christie's West End. Das ist nicht Chelsea, aber es ist der Bereich rund um den Piccadilly Circus, mit dem Theater, in dem heute noch The Mousetrap gespielt wird, mit dem Agatha Christie Memorial und der skurrilen Uhr auf dem Platz The Seven Dials mit ihren 7 Zifferblättern. Seven Dials gibt ja auch einem Roman von Agatha Christie seinen Namen. Ein unbedingt lesenswertes Buch, auch wenn mein Exemplar ein wenig zu schnell aus dem Leim gegangen ist. Vielleicht lag es aber auch daran, wie ich es behandelt habe. Nun aber endlich zur Geschichte nach einer endlosen Einleitung, die zugegebenermaßen deutlich länger ist als das, was jetzt noch kommt. Denn das Feuerwerk am Anfang, She Fawkes Night, das ist alles nur spektakuläre Einleitung. Die Geschichte geht deutlich ruhiger und ich sagte es ja schon, klassischer Christie-like weiter. Deshalb gibt es gar nicht so viel zu sagen, sondern man sollte es einfach lesen. Inspektor Chap und Hercule Poirot werden am Morgen nach der She Fawkes Night genau in die Straße gerufen, durch die sie in der Nacht zuvor eine Abkürzung genommen haben. Eine 27-jährige Frau, Mrs. Barbara Allen, hat sich offenbar umgebracht. Mrs. Allen, eine Witwe, die nach dem Tod ihres Mannes und ihres Kindes von Indien nach London zurückgekehrt ist und sich dort mit Jane Plenderleaf angefreundet hat. Jane hat gerade eine zweite Mieterin für ein Haus gesucht und so bildete sich in 14 Bardsley Gardens Mews eine kleine WG, die offenbar perfekt funktionierte bis zu dem fatalen Schuss. Aber natürlich kommen der Polizei relativ schnell Zweifel an der Selbstmordtheorie. Es gibt keinen Abschiedsbrief, die Pistole liegt irgendwie nicht richtig in der Hand und die Schusswunde passt mit all dem nicht richtig zusammen. Außerdem ist das Zimmer verschlossen und der Schlüssel im Zimmer nirgends zu finden. Und so beginnt eine intensive Suche nach der Mörderin oder dem Mörder. Die Anzahl der Verdächtigen ist nicht groß. Die Freundin und Mitbewohnerin Miss Plenderleaf, die redselige, aber nicht besonders zuverlässige Zugehfrau Mrs. Pierce, der versnobte, verlobte Charles Leverton West, Member of the Parliament, und ein alter Bekannter aus der indischen Zeit, Major Eustace. Die üblichen Verdächtigen könnte man sagen, aber ganz so einfach und schlicht ist es dann doch nicht. Denn hinter dem Verbrechen liegt eine kleine, traurige, aber absolut glaubwürdige Geschichte. Und Poirot ist in absoluter Höchstform, spielt sich mit Chap die Bälle zu, ohne den jedes Mal zum Blödmann zu degradieren. Chap allerdings hat zwischendurch, wer will es ihm verübeln, schon das Gefühl, dass Poirot langsam senil wird, zu groß sind dessen Gedankensprünge und zu scheinbar abwegig die Fragen, die er stellt. Allerdings ist Poirot, ich sagte es, völlig auf der Höhe seiner kleinen grauen Zellen und löst den Fall brillant. Aber was dazu kommt, ist auch, ja, wie meistens eigentlich, ein großes Einfühlungsvermögen. Viel mehr ist eigentlich nicht dran an dieser Geschichte, und doch ist sie etwas Besonderes. Natürlich das Verbrechen und seine Auflösung. Die Schilderung der Charaktere, wie immer, mit wenigen Strichen, aber die sitzen. Eine interessante Schilderung oder auch Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Frauenrolle und dann dieses Haus, die Beschreibung dieses Hauses, das ist für mich was Besonderes. Agatha Christie hält sich ja oft nicht lange mit Beschreibungen aus. Ihre Geschichten sind vielmehr dialoggetrieben. Aber hier wird dieses Haus und vor allem das Zimmer von Mrs. Allen doch sehr detailliert und auch sehr anschaulich geschildert, sodass ich schon so das Gefühl habe, da steckt viel drin von Agatha Christies eigenem innenarchitektonischen Blick. Und das macht es sehr reizvoll. Womöglich hat mir gerade deswegen die Verfilmung nicht ganz so gut gefallen. Es ist eine ganz frühe Folge aus Agatha Christies Poirot, die zweite der ersten Staffel, also die zweite überhaupt, ausgestrahlt im Januar 1989. Hastings und Miss Lemon sind hineingeschrieben worden, das hätte nicht sein müssen, ja, stört aber eigentlich auch nicht. David Suchet brilliert als Poirot wie immer, die anderen Schauspieler sind ja eigentlich auch ganz gut. Aber dieses Haus, es ist mir zu düster dargestellt. Ich habe es mir einfach anders vorgestellt beim Lesen. Vielleicht auch, weil ich Agatha Christies eigenes Haus in 22 Creswell Place vor Augen hatte. Und das habe ich eben an einem sehr warmen Sommertag bei strahlendem Sonnenschein gesehen. Aber irgendwie passt auch die Schilderung der Räume nicht mit dem Film zusammen. Zum Beispiel diese Art Künstleratelier, was der Film da für Miss Plenderleaf aufgebaut hat, das hat mir nicht wirklich gefallen. Aber das ist vielleicht nur mein Problem und vielleicht ist es anderen ganz egal. Ja, anschauenswert ist die Folge auf jeden Fall. Das Fazit. Mir hat diese Geschichte aus mehreren Gründen wunderbar gefallen. Sie ist gut geschrieben. Typisch 30er Jahre. Sie enthält eine Menge von Agatha Christies typischem Humor. Die Auflösung ist überraschend und glaubwürdig und die Geschichte, die dahinter liegt, ist nicht trivial. Und dann sind da noch der Bezug auf Agatha Christies eigenes Haus und das interessante Setting in den Muse. Zusammenfassend unbedingt empfehlenswert. In der nächsten Folge machen wir uns endlich auf ins Jahr 1937. Mit einer winzigen, hochinteressanten Ausnahme ist es wieder ein Jahr, das ausschließlich Hercule Poirot gehört. Für heute und für das ganze Jahr 1936 vielen Dank fürs Herunterladen, Abonnieren und natürlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.